Hier um zu stören. Das ist eine vierteilige Podcast-Reihe der Recherche Nordwürttemberg zu extremen Rechten im Nordosten Baden-Württembergs. Zu Neonazis und Rassisten im Hohenlohe-Kreis, im Main-Tauber-Kreis, im Neckar-Odenwald-Kreis und im Landkreis Schwäbisch Hall. Die Podcast-Reihe ist in Kooperation mit dem Freien Radio Störfunk und mit finanzieller Unterstützung der Rosa-Luxemburg-Stiftung entstanden. Mein Name ist Timo Büchner und jetzt geht's los. Folge 1: Rassismus und Rechtsterror. Pegida. Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes. Im Oktober 2014 fanden die ersten Versammlungen der extrem rechten Gruppierung in der sächsischen Landeshauptstadt Dresden statt. Die Versammlungen wuchsen schnell, Montag für Montag. Zwischenzeitlich riefen zehntausende Menschen die Parole »Wir sind das Volk«. In der Zeit, in der Pegida entstand, waren rund 60 Millionen Menschen auf der Flucht, weltweit. Im syrischen Bürgerkrieg verloren unzählige Menschen ihre Familien und ihr Hab und Gut. Menschen suchten einen Schutz vor Entrechtung, Verfolgung und Tod. Die meisten flohen innerhalb Syriens oder in die angrenzenden Staaten im Nahen Osten. Einige flohen nach Europa, um Asyl zu beantragen. Sie flohen über das Meer, im Schlauchboot. Die starke Migrationsbewegung löste in Deutschland unterschiedliche Reaktionen aus. Ein Teil pflegte eine Willkommenskultur und unterstützte geflüchtete Menschen. Ein anderer Teil schürte Ressentiments, schürte Hass und Hetze. Im Bekanntenkreis, im Netz, auf der Straße. Pegida und die zahlreichen Pegida-Ableger, die ab 2015 wie Pilze aus dem Boden schossen, waren das hässliche Gesicht der Bundesrepublik. Legida in Leipzig, Kagida in Kassel, Wügida in Würzburg und. Auch in unserer Region entstand eine Art regionaler Pegida-Ableger. Er trug den unscheinbaren Namen Hohenlohe wacht auf. Die erste Versammlung, aus der die extrem rechte Gruppierung hervorging, fand am 10. Oktober 2015 auf dem Marktplatz in Öhringen statt. Rund 100 Menschen nahmen teil. Am Rande des Marktplatzes positionierte sich die Alternative für Deutschland, die AfD, mit einem Infostand. Samstag, der 14. November 2015.
Auch heute begrüßen wir euch wieder recht herzlich.
Das ist Britt Berger. Eine ältere Frau, schwarze Haare, Brille. Sie trägt einen silbrigen Mantel, eine blaue Jeans und schwarze Schuhe. Mit beiden Händen umklammert sie das Mikrofon. Berger ist Teil des sogenannten Orga-Teams von Hohenlohe wacht auf. Euphorisch verkündet sie:
Wir sind ein sehr, sehr starkes Team geworden. Und wir werden alles daran setzen, weiterzukommen, größer zu werden, stärker zu werden, auch mit vielen Unterstützungen natürlich, die auch jederzeit willkommen sind. Wir wollen einfach, dass das hier kein Ende nimmt, bis in der Politik sich endlich was ändert.
In den ersten Wochen und Monaten der Hohenlohe wacht auf Proteste wuchs die Anzahl der Teilnehmenden stetig. Erst 100, dann 200, dann 300 Menschen. Mitte November kamen über 350 Menschen. Das war ein Mix aus Rockern und Wutbürgerinnen, Neonazis und Verschwörungsideologinnen. Die Moderatorin Britt Berger posaunt:
Wir sind die größte Demo in Baden-Württemberg. Das ist doch ein Erfolg. Selbst andere Städte, Würzburg, Nürnberg, haben weniger Demonstranten auf der Straße wie wir hier in Öhringen. Darauf können wir stolz sein und wir machen weiter!
Der islamfeindliche Blog PI News titelte Öhringen, das gallische Dorf im Südwesten, und schrieb: Ganz Württemberg ist im Bann des totalen Willkommenswahns? Nein, ein kleines Dorf leistet nach wie vor heftigen Widerstand. Wie der heftige Widerstand aussah, zeigte der Islamhasser Michael Mannheimer aus Heilbronn. Seine Sprache, seine Wortwahl machte deutlich, welche Ideologie der Hassprediger vertritt.
Mittlerweile ist das Gespräch über die Islamisierung und die völlig verräterische deutsche und abendländisch feindliche Politik unseres politischen Establishments mit der Führerin Merkel Tagesgespräch überall. Die Deutschen machen auf. Ihr seid die Spitze der deutschen Demokratie.
zwei Monate später. Es ist Samstag, der 23. Januar 2016.
Wir fangen an mit Hurra, Hurra, die Hohenlohe sind wieder da, das kennt ihr schon. Hurra, Hurra, die Hohenlohe sind wieder da, Hurra, Hurra, die Hohenlohe.
Das ist Sonhild Sawallisch, eine junge Frau mit braunen, langen Haaren. An diesem Tag sind die Haare unter einer gestreiften Mütze versteckt. Sie trägt eine blaue Daunenjacke, eine rote Hose, braune Schuhe. Das äußere Erscheinungsbild und der Hurra-Hurra-Gesang wirken harmlos. Aber Sawallisch ist eine Aktivistin des extremrechten Bund für Gotterkenntnis, kurz BFG. Das ist ein antisemitischer, rassistischer, völkischer Verein mit rund 250 Mitgliedern in Deutschland. Sawallisch ist gar die Tochter der Bundesvorsitzenden des Vereins. Die Vorsitzende heißt Gudrun Klink und wohnt in Ingelfing im Hohenlohe-Kreis. Am 21. November 2015 hält Sawallisch ihre erste Rede in Öhring. In den kommenden Wochen moderiert sie die Versammlungen. Die Aktivistin macht Stimmung. Gegen die Bundesregierung, gegen die Medien und insbesondere gegen Geflüchtete. Sie behauptet, Geflüchtete seien gewalttätig und gefährlich. Sie bedrohten und bekämpften die Deutschen. Am 9. Januar 2016 ruft Sawallisch zur Selbstjustiz auf.
Schützt eure Frauen, schützt eure Kinder, schützt eure Familie. Bildet Bürgerwehren.
AfD, identitäre Bewegung Pegida. Der Rechtsruck wurde sichtbar, nicht nur auf der Straße. Auch in den Parlamenten, in den Talkshows, bei Facebook, Twitter, YouTube. Und der Rechtsruck wurde spürbar, das heißt, in Deutschland eskalierte die rassistische Gewalt, vor allem gegen Geflüchtete. Die Amadeo-Antonio-Stiftung, die nach dem ersten Todesopfer rechter Gewalt nach der Deutschen Vereinigung 1989-90 benannt wurde, erzählt in der Broschüre Leben in Gefahr die Geschehnisse seit 2015. Zwischen 2015 und 2019 zählte die Stiftung fast 11.000 rassistische Übergriffe in Deutschland. Darunter waren 276 Brandanschläge und 1.895 Körperverletzungen.
In einem künftigen Flüchtlingsheim in Tröglitz ist ein Feuer ausgebrochen. Und so wie es aussieht, wurde es gelegt.
Tröglitz, Heidenau, Freital. Diese Ortsnamen machten bundesweite Schlagzeilen. Die Buchautorin und Rechtsextremismus-Expertin Andrea Röpke hat 2016 und 2017 die Chroniken des Hasses veröffentlicht. Im Mittelpunkt der Chroniken steht die akribische Dokumentation extrem rechter Gewalt in Deutschland. Ich habe Andrea gefragt, warum ist die Dokumentation der Vorfälle so wichtig?
Wir haben grundsätzlich noch keine ausreichende Sensibilisierung, was rechte Gewalt in Deutschland angeht. Also da wird hingeschaut, wenn grauenhafte Verbrechen, wenn Anschläge wie in Hanau oder Halle passieren, wenn Walter Lübcke ermordet wird. Aber diese tägliche Gewalt von rechts, 3 bis 4 Straftaten, rassistisch, antisemitisch, homophob motiviert in Deutschland, da wird einfach nicht hingeschaut. Und vor allen Dingen haben wir kein gesamt bundesdeutsches Monitoring, also da gibt es kaum Überblick. Und dann kann man das auch ganz schnell wieder ignorieren, verharmlosen. Und darum ist es umso wichtiger, tatsächlich immer wieder diese Chroniken zu erstellen. Es hat auch ganz, ganz hohen Symbolwert, den Betroffenen rechter Gewalt zu sagen, ihr seid nicht vergessen. Jede einzelne Straftat gegen euch wird festgehalten, wird bemerkt und wird auch weiterverwendet. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir müssen diese Demokratie dadurch stabilisieren, dass wir denjenigen, den Minderheiten, noch viel, viel mehr Schutz bieten. Und dafür sind die Chroniken rechter Gewalt ganz, ganz wichtig. Aber wie gesagt, da passiert leider noch viel zu wenig.
Seit Jahrzehnten beobachtet Andrea die extreme Rechte in Deutschland. Sie beobachtet Nationalisten, Rassistinnen, Neonazis, völkische Siedlerinnen. Von der AfD bis zur NPD, von Kameradschaften bis zum NSU. Sie beobachtet Ermittlungen und Gerichtsprozesse. Andrea kann einschätzen, wie häufig extrem rechte Straftaten zu einer Verurteilung führen.
Wir gehen davon aus, dass es immer noch eine riesengroße, alarmierende Dunkelziffer gibt, was die Nichtverfolgung rechter Gewalt angeht. Also viele Menschen fühlen sich eingeschüchtert, viele Menschen befürchten Repressalien, viele Menschen haben einfach nicht den Mut, auch zur Polizei zu gehen, misstrauen der Polizei. Und von daher ist es tatsächlich so, dass ein Großteil der rechtsmotivierten Straftaten überhaupt nicht zur Anzeige kommt. Das ist leider auch im Journalismus so, wo gerade bei den vielen Aufmärschen und Demonstrationen, die seit Jahren stattfinden, dass da eben viele der Mut verlässt, tatsächlich Übergriffe, Gewalttaten, Einschüchterungen anzuzeigen. Und geschweige denn, wenn es Minderheiten sind, junge Menschen sind, Nachbarn sind, die Angst haben und eingeschüchtert werden. Also die trauen sich dann wirklich nicht, das Ganze zur Anzeige zu bringen. Und dadurch verwässert natürlich auch das Ausmaß rechter Gewalt in Deutschland unheimlich. Und andererseits ist es umso wichtiger, wenn Anzeigen erstattet werden, das Ganze auch viel ernster zu nehmen und mit allen Möglichkeiten, die uns die Gesetze und der Rechtsstaat bieten, tatsächlich auch solche Straftaten zu verfolgen. Das ist bisher in keinster Weise ausreichend geschehen. Tatsächlich sehen wir auch immer wieder in den Prozessen, beobachten wir, wie tatsächlich die rechte Gewalt immer wieder runtergespielt wird, wie von nicht politisch motivierten Taten ausgegangen wird, wie von vermeintlichen Einzeltätern gesprochen wird. Auch da, was die Rechtsprechung angeht, gibt es also ein riesengroßes Manko. Wir müssen glaubhafter werden, was die Verfolgung rechter Straftaten angeht. Und wir sollten unsere bestehenden Gesetze ausschöpfen und deutlich machen und Signale setzen, wer rechtsmotivierte Straftaten in Deutschland begeht, der muss Repressalien fürchten. Und dieses Bewusstsein, das ist gerade, wir sehen es auch wieder bei den Querdenkern, das ist gar nicht angekommen. Die Verrohung der Gewalt, die zunehmende Aggression, diese Kampfrhetorik, die da schon zum Alltag gehört, zeigt uns ja ganz deutlich, dass sie gar keine Repressalien von Seiten der Sicherheitsbehörden und des Staates fürchten. Und das ist, denke ich, ein ganz, ganz falsches Signal, was wir da ausstrahlen.
2015-16 spielten Brandanschläge auf Gebäude, die zur Unterbringung von Geflüchteten dienten, eine besondere Rolle. In den meisten Fällen konnten die Anschläge nicht aufgeklärt werden. Die Täter blieben verschont. Meine Haltung ist klar, Brandanschläge, die rassistisch motiviert sind und das primäre Ziel haben, Furcht und Schrecken unter Geflüchteten und Migrantinnen zu verursachen, sind Rechtsterror. Wenn Politik und Sicherheitsbehörden über extrem rechte Brandanschläge sprechen, wird der Begriff vermieden. Warum?
Rechten Terror darf es anscheinend in Deutschland nicht geben. Das ist der Tenor seit Jahrzehnten und da hat sich leider immer noch nicht so richtig etwas geändert. Es ist schon viel geschehen seit den fürchterlichen Anschlägen von Hanau und Halle, seit dem Mord an Walter Lübcke. Aber insbesondere die Verbrechen des NSU haben ja deutlich gemacht, dass rechter Terror zwar präsent ist in Deutschland, dass er die größte innerpolitische Bedrohung darstellt, aber es nicht im Bewusstsein von Öffentlichkeit und Sicherheitsbehörden angekommen ist. Und das macht es umso schlimmer, weil wir haben ja seit 2017 unzählige Untergrundzellen, die auch unter Mitwirkung von Reservisten der Bundeswehr, von Polizeibeamtinnen sich aufgebaut haben und die Demokratie niederringen wollen, die Revolten durchführen wollen. Und daher ist es umso wichtiger, tatsächlich den rechten Terror, wie er stattfindet bei uns, auch zu benennen, zu analysieren und vor allen Dingen auch nachhaltige Präventionsmaßnahmen zu ergreifen.
In Anbetracht des massiven Rechtsrucks in Deutschland bleibt die Frage, macht der Staat genug, um Bürgermeister, Journalistinnen, Antifaschisten und Migrantinnen zu schützen?
Ein eindeutiges Nein. Nein, es passiert viel zu wenig zum Schutz der Betroffenen, zum Schutz der Menschen, die sich engagieren für die Demokratie, die ihr Leben einsetzen, die sich Tag für Tag engagieren, um eben auf rechtsextreme Strukturen hinzuweisen, um in Bürgerinitiativen rechtsextreme Strukturen zurückzuweisen. Also diese Menschen erhalten viel zu wenig Schutz. Im Gegenteil, von Seiten der Polizei ist da oft eine regelrechte Ignoranz da. Es ist nicht die Bereitschaft da, diesen engagierten Menschen zu helfen. Da müsste viel mehr passieren. Tatsächlich ist es auch so, dass die Beratungsstellen, die Opferberatungsstellen, die betroffenen Beratungsstellen in Deutschland immer noch stiefkindlich behandelt werden. Ganz, ganz wichtig wäre es, die MitarbeiterInnen fest anzustellen, ihnen Möglichkeiten zu geben, sich über Jahre hinweg tatsächlich mit der Prävention zu beschäftigen, ohne immer wieder Jahr für Jahr sich diese zeitraubenden Anträge stellen zu müssen, um wieder Gelder zu erhalten und in den Bundesländern weiterzumachen. Wir sehen ja zum Beispiel ganz eindeutig in Sachsen, wie sich das negativ auszahlt. und was da tatsächlich auch dann passiert, wenn die Prävention nicht greift, wenn die Prävention gegen rechts nicht vollumfänglich und nachhaltig umgesetzt werden kann. Es muss viel, viel mehr passieren und vor allen Dingen den Betroffenen muss geglaubt werden, sie müssen geschützt werden und Bedrohung, Einschüchterung müssen viel, viel früher wahrgenommen werden und verfolgt werden.
Die extrem rechte Gewalt eskalierte bundesweit, nicht nur in Ostdeutschland. Werfen wir einen Blick nach Baden-Württemberg. 2015 gab es 7 Brandanschläge, 4 Körperverletzungen und 64 sonstige Übergriffe. 2016 gab es 9 Brandanschläge, 15 Körperverletzungen und, Achtung, 294 sonstige Übergriffe. Das war eine regelrechte Explosion der Gewalt. In unserer Region konnte im Detail und über Jahre hinweg beobachtet werden, wie die Gewalt der extremen Rechten eskalierte. Es konnte beobachtet werden, wie eine nach der nächsten Unterkunft attackiert wurde. Mit Feuer, Pyrotechnik und Steinen. Ein paar Beispiele. Am 23. März 2014 warfen Unbekannte einen Stein durch das Küchenfenster einer Unterkunft in Krautheim. Die Unterkunft war bewohnt. Am 19. September 2015 zündeten Unbekannte eine Unterkunft in Wertheim an. Die Unterkunft war noch unbewohnt. Vom 29. Dezember 2015 bis zum 2. Januar 2016 wurde eine Unterkunft in Assamstadt angegriffen. Hakenkreuz, rassistische Parolen, Schläge und Steinwürfe gegen die Unterkunft. Eine 20-jährige Frau wurde durch einen Stein verletzt. Der Täter, ein 15-Jähriger, wurde gefasst. Am 30. Januar 2016 wurde Pyrotechnik gegen eine Unterkunft in Wertheim geworfen. Die Unterkunft war bewohnt. Am 17. November 2016 zündeten Unbekannte eine Unterkunft in Pfedelbach an. Die Unterkunft war noch unbewohnt. Und ein letztes Beispiel. Am 19. Januar 2017, heute vor 5 Jahren, wurde die Fassade zweier Unterkünfte in Neuenstein in Brand gesetzt. Die Unterkünfte waren noch unbewohnt. Die beiden Täter wurden gefasst. Krautheim, Wertheim, Assamstadt, Wertheim, Pfedelbach, Neuenstein. Ob bewohnt oder unbewohnt, die Angriffe einte das Ziel, Geflüchtete und Migrantinnen einzuschüchtern. Die rassistische Botschaft lautete, wir sind das Volk und Ausländer raus. Nach den Anschlägen gingen Hunderte, in Wertheim gar 1.500 Menschen auf die Straße. Die Botschaft, wir sind solidarisch, wir stehen an der Seite der geflüchteten Menschen. Am Beispiel der 2 Brandanschläge in Pfedelbach und Neuenstein wird deutlich, wie eng Worte mit Taten zusammenhängen. Über Monate hinweg wetterte die extrem rechte Gruppierung Hohenlohe Wacht auf in Öhringen gegen die deutsche Asyl- und Migrationspolitik. Dann, ein Jahr nach Beginn der Hohenlohe Wacht auf Proteste, wurde in Pfedelbach eine Unterkunft für Geflüchtete angezündet. In der Nacht brannte der Dachstuhl des Gebäudes ab. Das Gebäude musste abgerissen werden. Der Sachschaden war enorm. Er betrug über 1 Million Euro. Durch den Anschlag wurde der Einzug von rund 40 Menschen verhindert. Ich habe mit Klaus Meyer aus Pfedelbach gesprochen. Klaus ist Rentner, hat einen Zopf, weiße Haare, eine Brille. Er war, als die Unterkunft in Brand gesetzt wurde, im Arbeitskreis Asyl der Gemeinde Pfedelbach aktiv. Klaus, wann und wie hast du vom Brand erfahren?
Am 17. November 2016 kam ich nach Pfedelbach, um einige Dinge zu erledigen. Ich muss dazu sagen, ich wohne in einem Teilort von Pfedelbach und habe die Dinge, die in der Nacht passiert waren, gar nicht mitbekommen. Ich war also in Pfedelbach und hörte schon so von verschiedener Stelle, es hat gebrannt in Pfedelbach. Und es kam dann immer näher raus, es hat in der Kirchgasse gebrannt. Jetzt wusste ich natürlich, dass in der Kirchgasse ein Gemeindehaus renoviert worden war, um Geflüchtete aufzunehmen, die ein paar Tage später dort einziehen sollten. Bin also dann in die Kirchgasse gegangen und habe von weitem schon die Absperrungen, die Feuerwehr und auch die Polizeiautos wahrgenommen. Hinter der Absperrung stand schon Bürgermeister Kunkel, der mich dann zu sich gewunken hat. Wir kannten uns ja auch vom Arbeitskreis Asyl und sehr dezidiert schon gesagt hat, dass das Haus gebrannt hat. Ich habe sie dann auch gesehen, der Dachstuhl war zerstört. dass das Haus angezündet wurde. Auf meine Nachfrage, wieso denn angezündet, konnte er schon sagen, die ersten Untersuchungen haben durch die Schnüffelhunde ergeben, dass mit Brandbeschleuniger gearbeitet wurde.
Du hast die Hohenlohe-Wacht auf Proteste beobachtet. Du hast die Radikalisierung der Proteste erlebt. Was waren deine ersten Gedanken, als bekannt wurde, dass es sich um einen rassistisch motivierten Brandanschlag handelt?
Zunächst war Erleichterung, dass der Brand das Feuer nicht auf Nebengebäude, auf Gebäude, die relativ nah an dem Brandherd standen, übergegriffen hat. Die evangelische Kirche war 20 Meter entfernt, das Gemeindehaus noch näher dran, aber auch Wohnhäuser in der Gegend. Also zunächst mal Erleichterung, dass A, keine Personen im Haus waren, weil der Einzug ja ein paar Tage später stattfinden sollte, und B, dass natürlich auch keine Nebengebäude in Mitleidenschaft gezogen waren und das Feuer nicht übergegriffen hat. Nach etwas Nachdenken dann kam natürlich auch bei mir, ähnlich wie bei Bürgermeister Kungel, der Schock. Brandstiftung in Pfedelbach, Brandstiftung auf ein Haus, in dem Geflüchtete unterkommen sollten. Wie kann sowas passieren in unserer Gemeinde? Und wir waren schon sehr geschockt und verstört, dass wir wahrnehmen mussten, dass sowas durchaus in Pfedelbach stattfinden kann.
Die Unterkunft wurde komplett zerstört. Sie wurde zur unbewohnbaren Ruine. In der Gemeinde war das Entsetzen groß. Wie reagierte die Lokalpolitik? Wie reagierten der Arbeitskreis Asyl und die Pfedelbacher Bevölkerung?
Bürgermeister Kunkel hat mir schon vor Ort erklärt, dass natürlich das Haus, falls es möglich ist, wieder renoviert wird, wieder repariert wird. Sollte das aber nicht möglich sein, wird er dafür sorgen, wird sich dafür einsetzen, dass ein neues Haus für Geflüchtete an derselben Stelle aufgebaut wird, um auch zu gewährleisten, dass die Brandstifter nicht einen Sieg in Anführungszeichen einfahren können. Also durchaus wieder an selber Stelle sollte dann das Haus neu aufgebaut werden. Der Arbeitskreis Asyl gemeinsam mit der Gemeinde und den beiden Kirchen, wir waren uns sehr schnell darüber im Klaren und einig, dass wir nicht ohne Widerspruch zur Tagesordnung übergehen können. Wir haben deshalb in Pfedelbach eine große Demonstration organisiert unter dem Motto Pfedelbach leuchtet für Menschlichkeit, an der 800 bis 1000 Pfedelbacher und Menschen aus der näheren Umgebung teilgenommen haben. Auf dieser Demonstration wurde deutlich, dass ein Großteil der Menschen in Pfedelbach nicht einverstanden waren mit dem Brandanschlag.
Neben der Lichterkette in Pfedelbach fand Anfang Dezember 2016 eine Demonstration in Öhringen gegen Hohenlohe-Wacht auf statt. Das Motto lautete: Kein Platz für geistige Brandstifter in Öhringen. Bis heute ist unklar, wer die Täter sind. Die Broschüre Die Täter leben unter uns, der Recherche Nordwürttemberg, die anlässlich des 5. Jahrestages des Anschlags erschienen ist, will die Aufklärung vorantreiben. Sie ist ein offensiver Versuch, das Schweigen unter den Tätern und denjenigen, die über Täterwissen verfügen, zu brechen. Mit Unterstützung des Pfedelbacher Bürgermeisters landete die Broschüre in sämtlichen Briefkästen der Gemeinde. 2 Monate nach dem Brandanschlag in Pfedelbach folgt ein zweiter in Neuenstein. Im Falle des zweiten Anschlags konnten die Täter schnell gefasst werden. Denn einer der beiden Täter hatte, kein Scherz, sein Handy am Tatort verloren. Die Brandstifter, der 33-jährige Wolfgang K. und der 24-jährige Steve D., waren in der extrem rechten Gruppierung Hohenlohe Wacht auf aktiv. Der eine war stellvertretender Kassenwart, der andere war Veranstalter einiger Kundgebungen. Im Herbst 2016 hegten die Männer den Wunsch, etwas Eindrucksvolles und Größeres zu machen. Sie bauten 4 Brandsätze aus Grillanzündern und Zeitungen. Am 19. Januar 2017 brachten sie die Brandsätze an der Dämmung im Sockelbereich 2er Häuser an. Die Polizei durchsuchte die Wohnungen der beiden Täter. In der einen Wohnung wurden Pistolen, Schalldämpfer und über 1.500 Schuss Munition im Keller gefunden. Später sagte der Mann, er habe die Waffen für den Ernstfall gesammelt. sie könnten ihn und seine Familie schützen, falls ein Bürgerkrieg in Deutschland ausbreche. In der anderen Wohnung wurde ein Vorderlader mit Munition und Schwarzpulver gefunden. Nach der Festnahme schrieb Hohenlohe Wacht auf über den Haupttäter, er sei einer der Besten unseres Volkes und hilfsbereit, gerecht, klug, außerordentlich tüchtig und belastbar. Das Landgericht Heilbronn verurteilte die beiden Täter wegen Brandstiftung und Verstößen gegen das Waffen- und das Kriegswaffenkontrollgesetz. Wolfgang K. erhielt eine Haftstrafe in Höhe von 4 Jahren und 10 Monaten, Steve D. eine Haftstrafe in Höhe von 4 Jahren und 7 Monaten. 5 Jahre sind seit den verheerenden Brandanschlägen vergangen. Was ist seit den Anschlägen in der Region passiert? Pro Quartal stellt die Linksfraktion im Bundestag eine kleine Anfrage zu islamfeindlichen Straftaten in Deutschland. Die Antworten des Bundesinnenministeriums zeigen, bis heute gibt es extrem rechte Straftaten in unserer Region. Das sind zum Beispiel Volksverhetzung und Sachbeschädigung. Im Nordosten Baden-Württembergs fanden Razzien gegen Neonazis und Reichsbürger statt. So fand die Polizei im August 2017 in Forchtenberg im Hohenlohe-Kreis insgesamt 5 Schusswaffen, mehrere Dekowaffen und einige Kisten Munition. Ein Vorfall aus 2020 zeigt, die Gefahr rechten Terrors ist real, sie ist da. Die Geschichte klingt wie ein Krimi. 2 junge Frauen, die eine 17, die andere 18, beide aus Pfedelbach, schmierten in der Nacht vom 27. auf den 28. August 2020 eine Vielzahl extrem rechter Parolen und Symbole. Hakenkreuze, Heil Hitler, Sieg Heil. Die Schmierereien gab es in Öhringen und in Pfedelbach. In Öhringen stand sogar die Drohung, ich bringe euch alle um. Dann, die Polizei durchsuchte die Wohnungen der Frauen. Sie fand Spraydosen und stellte die Handys sicher. Die Polizei wertete die Handys aus. Sie stellte fest, die 18-Jährige posierte im Netz mit NS-Devotionalien und versuchte, eine Schusswaffe und Anleitung zum Bombenbau zu besorgen. Erst später wurde bekannt, die 18-Jährige hatte bereits einen Zugangscode zu einem Waffentresor erhalten. Sie nahm über 120 Patronen Munition aus dem Tresor. Eine Waffe, Munition und die Drohung, alle umzubringen. Was braucht's noch, um die Gefahr zu erkennen, um Alarm zu schlagen? Das war Folge 1. Rassismus und Rechtsterror. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie die Folge im Familien- und Freundeskreis weiterempfehlen würden. Bis zum nächsten Mal.